Ich möchte euch von einem Kind erzählen, das ich kenne. Ein Kind, das viele Probleme hat, viele Schwierigkeiten. Ein Kind, das von anderen Kindern nicht besonders gerne gemocht wird. Ein Kind, das in der Schule relativ unbeliebt ist, das wenig Freunde hat oder fast gar keine. Wenn sich Freundschaften ergeben, halten die sich nicht lange. Ein Kind, das ausgegrenzt wird und gemieden. Neudeutsch würde man manchmal sagen, vielleicht sogar gemobbt. Als einem Kind, dem es nicht besonders gut geht. Das ist kein schöner Zustand. Kann man sich vorstellen. Und wenn man sich so ein Kind vorstellt, dann kann man auch denken, ja, diese böse Umgebung, die bösen anderen Kinder, alle sind nicht lieb zu ihm. Und es ist sehr traurig. Aber das hat Gründe. Warum ist es so? Ja, die anderen Kinder reagieren auf das Verhalten dieses Kindes. Denn dieses Kind provoziert gerne. Es lacht gerne andere aus. Es hat Spaß dran, andere Kinder zu ärgern. Und als das Kind noch kleiner war, habe ich das Kind mal gefragt, was war denn heute im Kindergarten besonders schön? Was hat dir denn gefallen? Und das Kind hat mich angestrahlt mit so großen Augen und hat gesagt, heute habe ich den so und so geärgert. Das war schön. Ja, und heute muss dieses Kind das ausbaden. Es muss die Konsequenzen tragen seines Verhaltens. Und es ist trotzdem nicht schön, auch wenn das Kind vielleicht ursächlich daran beteiligt ist, an der Situation. Es ist trotzdem traurig. Und wenn ich dieses Kind sehe, dann tut es mir leid. Das finde ich wirklich, ist ein trauriger Zustand. Ja, und die Eltern dieses Kindes, die leiden mit. Das ist ja nicht schön, wenn man das sieht, wenn es einem Kind so geht. Und sie versuchen es mit allen möglichen Therapien. Das Kind hat schon manche Therapien durchgemacht und ganz direkt, jetzt muss ich doch meine Brille aufsetzen. Ja, so einen durchschlagenden Erfolg haben diese ganzen Therapien irgendwie noch nicht gebracht. Und ich habe mir gedacht, ja, wo ist denn jetzt eigentlich das Problem dieses Kindes? Was braucht so ein Kind? Was braucht es denn wirklich? Und es braucht etwas, wo ich mir denke, das können ihm die Eltern nicht geben, das können ihm die Umgebung nicht geben, das können ihm Freunde und Verwandte nicht geben. Denn ich denke, es braucht hier eine Veränderung im tiefsten inneren Wesen. Es braucht ein neues Herz. Und manchmal denke ich mir, ja, wenn ich jetzt allmächtig wäre, dann würde ich diesem Kind wirklich das alte Herz rausoperieren und ihm ein neues Herz geben. Jetzt natürlich nicht das physische Organ, sondern eben ja das Innerste, da wo unser innerstes Wesen sitzt, da braucht das Kind Veränderung. Und ich denke, Gott ist ein liebender Vater und das ist ja auch unser Überthema, die Liebe des Vaters. Und er verspricht uns als seinen Kindern ein neues Herz. Und darum soll es jetzt heute in der Predigt gehen. Er verspricht uns im Hesekiel. Leider können wir die Bibelstellen nicht an die Wand werfen. Ihr müsst es jetzt selber nachlesen. Ich lese es auf Deutsch auf jeden Fall vor. Aber die englische Version, ich hatte es vorbereitet, aber es kam jetzt hier leider nicht an. Müsst ihr selber nachlesen. Ich lese in Hesekiel Kapitel 36, 26 bis 27. Da heißt es, ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Das kennt ihr, das ist die Jahreslosung für dieses Jahr. Und es beinhaltet eine große Verheißung, ein großes Versprechen. Gott will nicht länger zusehen, wie seine Kinder sich in ihrem Verhalten, ja, in ihrem negativen Verhalten stecken bleiben. Er möchte uns verändern. Er gibt seinen Kindern ein neues Herz, das eine tiefe Veränderung mit sich bringt. Das ist Hesekiel 36, 26 bis 27. Ja, und in dem Zusammenhang möchte ich mit euch Stellen aus dem Alten Testament und aus dem Neuen Testament anschauen, die dieses Thema ein bisschen näher beleuchten. Ja, es geht um König David. König David hat einen Psalm gedichtet, den Psalm 51, den wir uns nachher anschauen. Also wer nachher mitlesen möchte, kann sich gleich vormerken, Psalm 51. Und diesen Psalm hat er gedichtet, als nachdem der Prophet Nathan zu ihm gekommen war. Und David hatte eine große Schuld auf sich geladen. Und der Prophet Nathan kam dann zu ihm, um ihm das sozusagen vorzuhalten und vor seine Augen zu bringen. Ja. Ja, die Sache war die, David hatte im Vorfeld, ja, eben wie gesagt, große Schuld auf sich geladen. Er hatte sich eines Abends, als er auf dem Dach seines Hauses war, hat er die wunderschöne Bathseba gesehen die im Hof des Nachbarhauses ein Bad genommen hat. Und Hals über Kopf hat er sich in diese Bathseba verliebt. Und die wollte er haben, unbedingt. Die war so schön. Und er war ja König, also konnte er ja auch Befehle aussprechen. Und so hat er sie zu sich bringen lassen und hat mit ihr geschlafen. Obwohl er wusste, dass sie verheiratet war. Sie war die Frau eines Kriegers von ihm, also eines Soldaten, der in seinem Heer gedient hat. Tja, und dann ist die Bathseba auch noch schwanger geworden. Das ist schlecht, nicht so gut. Und er wusste ja, dass das nicht so toll ist. Der Mann der Bathseba, der Uriah, war im Kampf und kam also so als Vater nicht in Frage. Und so hat sich der David einen Trick ausgedacht. Er hat den Uriah zu sich gerufen und hat ihn so ein bisschen gefragt. Und dann hat er ein bisschen ausgefragt, wie es denn so läuft. Und dann hat er ihn nach Hause geschickt zu seiner Frau. Und hat gedacht, ah ja, geh jetzt nach Hause zu deiner Frau. Und dann hat er gehofft, dass der eben intime Zeit mit seiner Frau verbringt. Und dann, ja, dass er ihm das Kind sozusagen als Kuckuckskind so ein bisschen unterschiebt. Und dieser Plan hat leider nicht geklappt. Weil der Uriah ein sehr, sehr treuer Soldat war, ein sehr treuer Mitarbeiter, hat er gesagt, ich kann da jetzt nicht heim zu meiner Frau gehen und da mit ihr eine schöne Zeit haben, während meine Kameraden auf dem Feld sind, das geht nicht. Und der Uriah hat das einfach nicht gemacht. Und so ging der Plan des Davids nicht auf. Und dann hat er sich überlegt, dann muss ich diesen Uriah irgendwie loswerden. Und er hat seinem obersten Befehlshaber befohlen, ihn an die vorderste Front zu schicken, wo er auch möglichst umkommt. Und dieser Plan hat funktioniert. Der Uriah wurde ganz vorne an die Front geschickt und ist umgekommen. Und so konnte der David dann die Bathseba, ja, dann war sie Witwe und dann konnte sie heiraten und hat sie dann sich als Frau genommen. Ja. Dieses Verhalten war jetzt eigentlich ganz offensichtlich nicht in Ordnung, sag ich mal. Ja. Ich meine, das ist klar, David hat Ehebruch begangen und indirekt auch noch einen Mord dazu. Keine schöne Geschichte. Gut, und er wusste auch, dass das nicht gut und richtig war. Und trotzdem hat Gott ihm den Propheten Nathan geschickt, um ihm das nochmal wirklich ganz deutlich zu sagen, ey du, das war überhaupt nicht in Ordnung, was du da gemacht hast. Und David reagierte wie David reagierte, das können wir im Psalm 51 eben lesen. Das möchte ich jetzt mit euch lesen. Das ist ein längeres Stück, Psalm 51. Ich lese es vor, wer es mitlesen möchte, lest es mit. Psalm 51. Dem Vorsänger, ein Psalm Davids. Als der Prophet Nathan zu ihm kam, weil er zu Bathseba eingegangen war. O Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte. Tilge meine Übertretungen nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich völlig rein von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Übertretungen und meine Sünde ist alle Zeit vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest, und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, in Schuld bin ich geboren, und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Siehe, du verlangst nach Wahrheit im Innersten, so lass mich im Verborgenen Weisheit erkennen. Entsündige mich mit Isop, so werde ich rein. Wasche mich, so werde ich weißer als Schnee. Lass mich Freude und Wonne hören, damit die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetaten. Erschaffe mir, o Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Inneren. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. Ich will die Abtrünnigen deine Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Errette mich von Blutschuld, o Gott, du Gott meines Heils, so wird meine Zunge deine Gerechtigkeit jubelnd rühmen. Herr, tue meine Lippen auf, damit mein Mund dein Lob verkündige. Denn an Schlachtopfern hast du kein Wohlgefallen, sonst wollte ich sie dir geben, und Brandopfer gefallen dir nicht. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, o Gott, nicht verachten. Tue wohl an Zion nach deiner Gnade, baue die Mauern Jerusalems. Dann wirst du Gefallen haben an Opfern der Gerechtigkeit, an Brandopfern und Ganzopfern. Dann wird man Stiere darbringen auf deinem Altar. Das ist der Psalm 51. Wie reagierte jetzt David? Er reagierte mit Reue. David erkennt seine Schuld. Er erkennt sie an. Und er bittet um Entsündigung, steht da im Vers 9. Und er schreibt da mit Isop, entsündige mich, so werde ich rein. Und Isop, das ist ein Gewürzkraut. Und mit Isop hat man damals beim Auszug aus Ägypten die Türstöcke mit dem Blut des Opferlammes eingestrichen. Also das Isop steht für das Blut des Lammes und für uns für das Blut Jesu sozusagen. Ja, wenn wir sagen, ey, durch das Blut Jesu widerfährt uns die Vergebung. Dafür steht es. David bittet Gott um ein gereinigtes, um ein neues Herz und um einen neuen, festen Geist. Er bittet Gott um Hilfe und um Rettung. Ja, er weiß, er selber, er alleine kann das gar nicht schaffen. Er hat die Sünde getan und er braucht Vergebung. Und das sieht er und darum bittet er Gott. Er demütigt sich vor Gott, er bereut seine Schuld und bittet um die Veränderung seines Innersten, seines Herzens und seines Geistes. Und Gott sagt ja eben in Hesekiel, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Also Gott will uns das neue Herz geben, damit wir seinen Weg gehen können, damit wir seinen Willen tun können. Und das brauchen wir. ganz, ja, wir brauchen diesen neuen Geist und dieses neue Herz, um fähig zu sein, seinen Willen zu tun. Und was ist sein Wille? Was ist sein Wille? Das wichtigste Gebot, sagt Jesus, liebt Gott mit ganzer Seele, mit ganzem Herzen, mit ganzem Gemüt, mit aller Kraft und deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn wir das vor uns haben, dann wissen wir, was sein Wille ist. Und dazu brauchen wir das neue Herz und den neuen Geist, weil unser natürlicher Mensch einfach andere Bestrebungen hat. Er hat andere Bestrebungen. Als natürlicher Mensch wollen wir was anderes. Genauso wie David letzten Endes. Und David bittet weiter, Herr, tu meine Lippen auf, damit mein Mund dein Lob verkündige. Also wenn wir unser Leben verändern oder wenn David sein Leben verändern kann, dann dient es zu Gottes Ehre, dann ist es zu Gottes Lob. Das gibt Gott wirklich Ehre, wenn wir verändert werden. Und er sagt, die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist und ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz. Das wirst du, o Gott, nicht verachten, steht in Vers 19. Und wir können Gott alles geben. Wir können Gott unsere Zeit geben, wir können ihm unser Geld geben, wir können für ihn alles tun. Aber wenn wir das in einer Haltung tun, die selbstgerecht ist, in einer Haltung, die selbstgefällig ist oder selbstgerecht, dann wird's Gott nicht gefallen. Wir brauchen einen zerschlagenen Geist und ein zerbrochenes Herz. Und das ist nicht besonders attraktiv. Der David hätte auch anders reagieren können, als dieser Nathan zu ihm gekommen ist. Er hätte auch sagen können, oh ja, schön Nathan, dass du mir das sagst. Das ist nett von dir, ich werde drüber nachdenken. Geh nach Hause, und er dreht sich um und vergisst das Ganze. Lebt weiter wie vorher. Hätte er machen können. Gibt's. Oder er hätte auch sagen können, du Nathan, du hast mir überhaupt nichts zu sagen. Ich bin der König schließlich. Ich meine, David war König. Der muss sich nicht unbedingt, also natürlich muss ich ein König auch was sagen lassen. Aber er hätte auch sagen können, ich als König muss mir nichts sagen lassen. Hat er nicht gemacht. Er hat sich wirklich gedemütigt vor Gott, weil er seine Schuld erkannt hat. Und das ist das Wichtige. Er war ein Mann nach Gottes Herzen, weil er bereit war, seine Schuld anzuerkennen. Und weil er Gott um Vergebung bat und um Erneuerung. Und er wollte Gott ehren damit. Er wollte Gott die Ehre machen. Und er war bereit, den Preis dafür zu zahlen, nämlich ein zerbrochenes Herz und einen zerschlagenen Geist. Und es ist nichts, was sich besonders attraktiv anhört, aber das ist der Preis, der zu zahlen ist. Wenn wir nachfolgen, dann ist das der Preis, den wir zu zahlen haben. Und wenn wir sagen, wir sind Nachfolger Jesu, dann müssen wir daran denken, dass der Weg Jesu über das Kreuz ging. Und am Kreuz wurde Jesus gedemütigt und zerschlagen. Er wurde angespuckt, er wurde ausgelacht und er hat gelitten. Und es war überhaupt nicht lustig. Und das ist ein Preis, den wir auch zu zahlen haben. Ja, David hat jetzt wirklich böse Dinge getan. Und deshalb braucht er ein neues Herz. Und wir brauchen das auch, auch wenn wir vielleicht jetzt nicht Ehebruch und Mord begehen. Aber letzten Endes sind wir nicht besser als David. Und David hatte allerdings einen Nachteil, sage ich mal, uns gegenüber. Oder wir haben einen Vorteil ihm gegenüber, muss ich sagen. David kannte Jesus noch nicht. Und wir kennen Jesus. Und David lebte im alten Bund und wir dürfen im neuen Bund leben. Und der alte Bund beruhte auf Gesetz und der neue Bund beruht auf eine Beziehung zu Gott. Und für uns gilt, was im 2. Korinther 5,17 steht. 2. Korinther 5,17, da steht, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und siehe, alles ist neu geworden. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden. Das heißt, wenn wir Jesus in unser Leben einladen, wenn wir ihn zu unserem Herrn machen, wenn wir ihn in unser Herz einladen, ja, dann kommt er da genau hinein in unser Herz und verändert es. Dann wird es neu. Dann ist da Veränderung da und die bringt er mit. Es ist neu. Er macht es neu mit seinem Heiligen Geist. Die Erneuerung findet statt, wenn Jesus in unser Herz kommt. Und trotzdem passiert es, dass Jesus auch uns als seine Jünger immer wieder ermahnen muss, wegen eines harten Herzens. Das hat er mit seinen Jüngern damals auch getan, das können wir im Neuen Testament auch nachlesen. Die haben wirklich seine Jünger haben in enger Beziehung mit ihm gelebt. Sie waren mit ihm unterwegs, sie kannten ihn, sie liebten ihn. Und trotzdem hat Jesus sie wegen ihres harten Herzens gerügt. Und das möchte ich mal mit euch anschauen. Und zwar saß Jesus mit ihnen im Boot. Und die Stelle ist Markus 8. 14 bis 21. Markus 8, 14 bis 21. Gesundheit. Sie hatten vergessen, Brote mitzunehmen. Also die Jünger, Situation, Jesus und die Jünger sitzen im Boot. Und sie hatten vergessen, Brote mitzunehmen. Und sie hatten nur ein Brot bei sich im Schiff. Also eins haben sie dabei gehabt. Da gebot er ihnen und sprach: Seht euch vor, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Und sie besprachen sich untereinander und sagten: Das sagt er, weil wir kein Brot haben. Und als Jesus es merkte, sprach er zu ihnen: Was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Versteht ihr noch nicht und begreift ihr noch nicht? Habt ihr noch euer verhärtetes Herz? Habt Augen und seht nicht, Ohren und hört nicht? Und denkt ihr nicht daran, als ich die 5 Brote brach für die 5000, wie viel Körbe voll Brocken ihr aufgehoben habt? Und sie sprachen zu ihm: 12. Ja, als ich aber die 7 für die 4000 brach, wie viel Körbe voll Brocken habt ihr da aufgehoben? Und sie sprachen: 7. Und er sprach zu ihnen: Warum seid ihr denn so unverständig? Um was geht's jetzt da? Der Jesus sitzt mit den Jüngern im Boot und er möchte ihnen was erklären. Er spricht von dem Sauerteig des Herodes und des Pharisäer und er möchte ihnen was erklären. Und die Jünger haben überhaupt keinen Kopf dafür. Oh Mann, wir haben kein Brot dabei. Oh, Mist, nichts zum Essen da. Oh, blöd. Ja? Sie kümmern sich um das Alltägliche, ja, um das, was nahe liegt, ja? Sie haben ihr Brot vergessen mitzunehmen. Oh je, jetzt ist nichts zum Essen da. Und ganz ehrlich, ich kann die Jünger verstehen, weil wenn ich fürchte, dass nichts zum Essen da ist, dann werde ich grantig. Also ich kann die schon verstehen. Ja? Ich finde Essen auch immer wichtig. Ja? Aber darum geht es ja nicht. Die Jünger haben jetzt hier nichts Böses gemacht, oder? Das ist doch eigentlich nichts Schlimmes, wenn man sich um das sorgt, was fehlt gerade. Ja? Es ist ja eigentlich nicht so schlimm. Sie haben keinen Ehebruch begangen und auch keinen Mord und waren nicht wirklich böse. Und trotzdem sagt Jesus: Ihr habt ein verhärtetes Herz, Leute. Und das Problem ist, dass die Jünger Jesus nicht zutrauen, ihnen für Brot zu sorgen, obwohl sie gerade vorher erst gesehen haben, wie er 5000 Leute speist mit 5 Broten. Sie haben es gesehen, sie haben das erlebt, dass Jesus wirklich große Wunder getan hat, dass er Leute versorgt mit fast nichts. Und dann sitzen sie im Boot und denken: Oh, Schande, jetzt haben wir. Und das ist das Problem, das wir auch manchmal haben, glaube ich. Ja, wir erleben Dinge mit Jesus. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal Dinge mit Jesus erlebt? Schon, oder? Und dann, kurz drauf, sitzen wir da und denken, oh, wird dieses Problem gelöst werden? Oh. Ja? Kurz drauf sitzen wir manchmal da und vergessen es, dass Jesus Kraft hat, dass er sich kümmert, dass er sich sorgt um uns und dass wir nur ihm vertrauen müssen eigentlich. Und das nennt Jesus ein verhärtetes Herz. Fand ich ein bisschen ungewohnt, weil unter einem verhärteten Herz habe ich mir immer sowas vorgestellt, was böse ist oder zornig oder ja. Aber hier geht es einfach nur um einen Kleinglauben. Um was, dass wir Jesus nicht vertrauen und nicht zutrauen. Und Jesus sagt, ihr habt ein verhärtetes Herz, Leute. Und in Jeremia 17,9, da steht, es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Das Herz ist trotzig und verzagt. Und genau das ist das, was sich hier in den Jüngern widerspiegelt. Es ist verzagt. Die sind verzagt. Oh Mann, wir haben nur ein Brot und wir sind 12 und mit Jesus sind wir 13. Oh je, und ein Brot, da kriegt ja keiner. Es ist verzagt. Und voller Kleinglauben. Eine andere Situation. Jesus ist auferstanden. Und als er auferstanden war, also nach seinem Tod, ich gehe jetzt einfach ein Stück weiter, nach seinem Tod, da zeigte er sich der Maria Magdalena. Und die hat ihn gesehen, ja, Jesus war gestorben am Kreuz und ist der Maria Magdalena erschienen und die, oh, toll, Jesus, ich habe ihn gesehen, und sie rennt zu den Jüngern und sagt, ey, stellt euch vor, ich habe den Jesus gesehen. Und was sagen die? Glaubst du selber nicht. Der ist tot. Was willst denn du? Quatsch. Und dann erscheint Jesus noch zwei anderen Jüngern. Oh, und dann haben die auch Jesus gesehen. Und die rennen auch zu ihren Freunden und sagen, hey, wir haben Jesus gesehen. Wir haben ihn gesehen. Stellt euch vor. Und was sagen die? Schmarrn. Glaubt ihr doch selber nicht. Der ist tot. Ihr wollt Jesus gesehen haben. Quatsch. Und daraufhin können wir lesen, Markus 16, Vers 14, danach offenbarte sich Jesus den Elfen selbst, als sie zu Tisch saßen, und tadelte ihren Unglauben und die Härte ihres Herzens, dass sie denen, die ihn auferstanden gesehen hatten, nicht geglaubt hatten. So, wieder das gleiche Thema. Glaubt ihr nicht? Glaubt ihr nicht? Okay, man muss sich mal in die Lage der Jünger versetzen. Die waren traurig. Die waren fertig, ja? Sie waren mit diesem Jesus gegangen, den sie für den Messias und den Sohn Gottes gehalten hatten. Und sie haben Großes von ihm erwartet. Und dann passiert sowas. Der stirbt am Kreuz. Und zwar ganz erbärmlich und bitter. Also schlimm. Wirklich schlimm. Die Situation war schlimm für die Jünger. Das war traurig, das war echt schlimm. Und ich glaube, danach war ihr Glauben wirklich am Boden. Ja? Jetzt war der Jesus tot. Sie hatten sich so viel von ihm erwartet und so viel von ihm versprochen und jetzt ist er einfach tot. Auf diese Weise. Das kann der doch nicht machen, oder? Das kann doch nicht sein. Der ist tot. Das ist aus mit Jesus. Aus, Äpfel, Amen, vorbei. Nichts mehr. Der ist weg. Finito, fertig. Und ihr Herz war traurig und es war verzagt. Ja, wirklich verzagt. Ihr ganzer Glauben war kaputt. Und dann kommt der Jesus und sagt, hey, der nennt dieses Herz hart plötzlich. Ja? Der sagt nicht, oh, ihr seid so traurig und ihr Armen, sondern er sagt, Mann, euer Herz ist hart. Also ich finde das irgendwie ein bisschen komisch, gell? Oder eigenartig, ja. Aber da, wo der Glaube einfach nicht mehr da ist, wird unser Herz hart, sagt er. Und manchmal geht es uns ja vielleicht auch so ähnlich, ja? Wir erwarten, dass Dinge kommen und dass Dinge, wir erwarten von Gott was. Wir erwarten, dass er wirkt und wir haben Vorstellungen, wie das aussehen soll. Und wir freuen uns da und so weiter, ja? Und wir trauen ihm alles zu und dann kommt es anders. Und es passiert nicht. Es passiert nicht. Und unsere Träume platzen und alles ist dahin. Aber Jesus ist auferstanden und er lebt, auch da drinnen. Und er möchte, dass wir das glauben, dass er wirkt, auch wenn es nicht so aussieht. Auch wenn wirklich die Situation völlig anders ist, als wir es gedacht und geglaubt haben. Dann möchte, dass wir glauben an ihn und dass er wirkt und dass er lebt und dass er wirkt, trotz allem, auch wenn die Umstände anders aussehen. Dass er sich kümmert. Und dass er weiß, was er tut. Und letzten Sonntag haben wir das auch schon gehört im Hebräer 11, 6. Da heißt es, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Und egal wie die Umstände sind, Gott möchte, dass wir an ihn glauben und dass wir ihm vertrauen. Glauben heißt nicht nur, dass wir glauben, dass er irgendwo ist, sondern dass wir ihm vertrauen, auch in unserer Situation, so wie sie aussieht. Ohne Glauben gefallen wir Gott nicht. Und woher kriegen wir jetzt den Glauben? Das steht im Römer 10, Vers 17. Da heißt, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung und die Verkündigung aber durch das Wort Gottes. Also andere Übersetzungen sagen, der Glaube kommt aus dem Hören der Predigt. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir heute da sind und dass wir ja immer wieder sein Wort auch hören. Für unseren Glauben sind wir selbst verantwortlich. Wir können was dafür tun. Wir können unseren Glauben füttern. Wir können unseren Glauben mit Wort Gottes füttern. Wir können Predigt hören, wir können sein Wort lesen. Und das ist wichtig. So, eine letzte Bibelstelle noch. Sprüche 4, 1 bis 4. Sprüche 4, 1 bis 4, da heißt es, ihr Söhne, gehorcht der Unterweisung des Vaters und gebt Acht, damit ihr zu unterscheiden wisst. Denn ich habe euch eine gute Lehre gegeben. Verlasst meine Weisung nicht. Denn da ich noch als Sohn bei meinem Vater war, als zartes und einziges Kind unter den Augen meiner Mutter, da lehrte er mich und sprach zu mir, dein Herz halte meine Worte fest, bewahre meine Gebote, so wirst du leben. Der sagt, als ich noch Sohn bei meinem Vater war, als zartes und einziges Kind, ja, das kann man sich vorstellen, ein Vater und ein kleines Kind, da lehrte er mich. Der Vater lehrt uns als seine Kinder. In seiner Vaterliebe lehrt uns Gott. Und er sagt, dein Herz halte meine Worte fest. So wirst du leben. Und interessanterweise sagt er nicht, dein Kopf halte meine Worte fest, sondern er sagt, dein Herz halte meine Worte fest. Und ich habe mir gedacht, warum das Herz und nicht der Kopf? Also ich denke, es schadet sicher nichts, wenn der Kopf die Worte auch behält. Das ist nicht verkehrt, das will ich damit nicht sagen. Aber er legt ganz großen Wert darauf auf das Herz, dass Gottes Wort in unserem Herzen Platz nimmt und da wirkt. Und ich denke, es ist deswegen, weil das Herz ist der Ort, wo wir lieben. Das Herz ist der Ort, wo wir leben. Er sagt, bewahre meine Gebote, so wirst du leben. Und im Herzen können wir Gott lieben, mit ganzer Kraft, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand. Da hilft uns unser Herz. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Das brauchen wir mit dem Herzen. Genau. Ja, nochmal zurück zu dem Kind, von dem ich am Anfang erzählt habe. Ich denke, es braucht wirklich eine tiefe Veränderung seines Herzens, seines Wesens, ein neues Herz, Veränderung durch Jesus, durch seine Vergebung,